Bienvenue dans le podcast vidéo On Air, the podcast series of the University of the Greater Region Center for Border Studies.
Willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Podcast des UniGR Center for Border Studies. Mein Name ist Denise Rodriguez und heute sprechen wir über ein besonderes Jubiläum. Vor 40 Jahren wurde das Schengener Übereinkommen unterzeichnet. Es sah vor, die Personenkontrollen an den Binnengrenzen Europas schrittweise abzubauen. Seitdem ist viel passiert und heute habe ich die Gelegenheit, mit den Herausgebern des Sammelbands 40 Jahre Schengener Übereinkommen, Europa und seine inneren Grenzen zu sprechen. Herzlich willkommen Dominik Brodowski, Julia Dittel und Florian Weber.
Hallo.
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 Dominik Brodowski ist Professor für Europäisierung, Internationalisierung und Digitalisierung des Straf- und Strafverfahrensrechts an der Universität des Saarlandes und seit 2024 deren Vizepräsident für Internationalisierung und Europa.
Hallo.
Julia Dittel studierte historisch orientierte Kulturwissenschaft und angewandte Kulturwissenschaften. Seit 2021 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Europastudien an der Universität des Saarlandes tätig.
Hallo.
Florian Weber promovierte zu einem Vergleich deutsch-französischer Stadtpolitiken. Seit 2025 ist er Universitätsprofessor für Europastudien an der Universität des Saarlandes.
Auch von mir hallo.
Schön, dass wir heute sprechen können. Und wir starten direkt. Es gab nämlich eine Zeit vor Schengen mit langen Wartezeiten und Kontrollen an den Grenzen. Wie kam es damals überhaupt dazu, dass Grenzen abgebaut werden sollten?
Es hat eine längere Vorgeschichte mit verschiedenen Bestrebungen auf der europäischen Ebene, wo man dann aber nicht so schnell und so gemeinsam vorankam. Also das Thema hat eigentlich schon immer polarisiert, weil man ja die Hand von dem eigenen Nationalstaat in den eigenen nationalstaatlichen Grenzen lassen muss. Und was passiert im Endeffekt, wenn sich viele nicht einigen können? Man einigt sich eigentlich erstmal im kleineren Kreis und deswegen ist der Vorläufer tatsächlich ein deutsch-französisches Bestreben und wo wir jetzt hier in Saarbrücken heute sitzen. 1984 fand im Mai der deutsch-französische Gipfel genau in Saarbrücken statt und damals haben sich François Mitterrand und Helmut Kohl angenähert mit der Idee, Grenzkontrollen an den gemeinsamen Binnengrenzen zu beenden. Und Helmut Kohl wird der Satz zugeschrieben, wir werden die Grenzen zwischen unseren Ländern abschaffen.
Um dieses Ziel dann auch tatsächlich in der Realität umzusetzen, einigte man sich dann sehr schnell darauf, das auch rechtlich irgendwie zu fixieren. Man schloss dann ebenfalls in Saarbrücken das sogenannte Saarbrücker Abkommen, in dem dann dieses Ziel eines Endes stationärer Grenzkontrollen zwischen diesen beiden Staaten formuliert wurde. Man einigte sich darin allerdings eher auf recht vage Zielsetzungen, zum Beispiel, dass man zunächst nur Sichtkontrollen vornimmt und Autos eher mal durchwinkt, anstatt an der Grenze weiter zu kontrollieren. Das war aber nur ein politisches Ziel. Die Umsetzung dieses Ziels, auch die Geschwindigkeit, mit der das umgesetzt werden sollte, das sollte den Regierungen weiter überlassen bleiben. Das Saarbrücker Abkommen geriet dann allerdings schnell in Vergessenheit, weil bereits ein Jahr später das Schengener Übereinkommen abgeschlossen wurde. Auf diese Initiative Deutschland und Frankreichs hin zeigten sich nämlich die Benelux-Staaten sehr daran interessiert, auch an diese Initiative mitzuwirken. Es hatte sich nämlich auch gezeigt, dass auf europäischer Ebene zwar einige ein solches Bestreben, die Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten abzuschaffen, unterstützten. Die Vorbehalte von einigen Staaten der damaligen Europäischen Gemeinschaft waren aber dann doch zu stark ausgeprägt, dass es hier dann eine Gruppe von diesen 5 Staaten gab, die hier als Vorreiter fungieren wollten und dann dieses Schengener Übereinkommen im Jahr 1985 unterzeichneten.
Wie lief das damals denn dann konkret ab?
Nun, es ist tatsächlich so, wenn man jetzt auch nochmal Bilder der damaligen Unterzeichnung googelt, dann wird man feststellen, dass sich eben auf einem Ausflugsschiff auf der Mosel 1985 Staatssekretäre trafen und eben nicht Minister. Das ist auch ganz schön, der damalige Minister der luxemburgischen Seite, der dann entsprechend die Organisation hatte, hat jetzt mal im Nachgang 2025 bei einer Konferenz in Luxemburg erzählt, naja, er hat mit seinem damaligen Minister auch des Öfteren gesprochen, der ihn dann gefragt hat, naja, Schengener Übereinkommen, hätte er das nicht vielleicht doch als Minister auch gerne dann so unterzeichnen wollen in der Rückschau, und war dann schon die Aussage, das wäre der größte politische Fehler gewesen, es eben nicht zu tun. Aber es zeigt schon, dass nicht unbedingt auf der politischen Ebene alle so davon überzeugt waren, dass das auch nachher sich in die Tat umsetzen lässt. Und vor allem, es war auch noch damals wenig Presse vor Ort. Das heißt also, es ging auch gar noch nicht so weit nach außen. Die Tragweite hat sich erst im weiteren Verlauf gezeigt. Ist dann wiederum aber auch so, dass von der damaligen Rede, die Robert Goebbels vor der Unterzeichnung gehalten hat, doch einiges letztlich so nachhalt. Wir haben auch mal einen Ausschnitt entsprechend mitgebracht. Damals hat er gesagt, ich zitiere, jetzt in Übersetzung vom Französischen ins Deutsche: Mit großer Freude und tiefer Zufriedenheit darf ich Sie heute in Schengen zur feierlichen Unterzeichnung des Übereinkommens über den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen zwischen den Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik begrüßen. Der heutige Festakt löst bei mir Gefühle tiefer Zufriedenheit aus. Erstens, weil wir gemeinsam auf dem Weg, den die Verträge von Rom und der Benelux-Wirtschaftsunion im Bereich des Personen-, Waren-, Kapital- und Dienstleistungsverkehrs vorgezeichnet haben, einen Schritt nach vorn machen konnten. Zweitens, weil sich die am 27. Februar 1985 bei unserem Treffen in Brüssel entwickelte Verhandlungsstruktur als angemessen erwiesen hat und in weniger als 4 Monaten möglich war, ein nützliches Werk zu vollbringen und zu dem Abkommen zu gelangen, das wir in wenigen Augenblicken unterzeichnen werden. Zufriedenheit schließlich, weil es uns gelungen ist, ein Maßnahmenpaket zu schnüren, das den Staatsangehörigen der EG-Mitgliedstaaten direkt zugutekommt und uns damit dem näher bringt, was man gemeinhin als Europa der Bürger bezeichnet. Der eingeschlagene Weg ist zweifellos richtig. Da steckt also viel drin, was sich im Weiteren bewahrheitet hat. Erleichterungen und die Idee, dass man Europa für die Bürger greifbar macht, weil es gab damals auch gerade so Mitte der 80er schon so eine gewisse, naja, so eine gewisse Ermüdungserscheinung gegenüber der europäischen Entwicklung. Und das ist im Übrigen auch der Auslöser von Kohl und Mitterrand gewesen, nochmal einen neuen Vorstoß zu machen, der genau in diese Richtung von offenen Grenzen schließlich führt.
Dieses Schengener Übereinkommen aus dem Jahr 1985 war allerdings nur ein sogenanntes Regierungsabkommen. Das heißt, hier haben sich die Regierungen verpflichtet, ein gewisses politisches Ziel zu verfolgen. Darin waren gewisse Maßnahmen auch schon ausbuchstabiert. Es war allerdings allen klar, wir brauchen noch ein weiteres Vertragswerk, um das Ganze auch tatsächlich umsetzen zu können, um zu entscheiden, was heißt das jetzt dann auch für die Praxis an den Grenzen? Was heißt das zum Beispiel auch für die Frage, welche Personen lassen wir in den Schengen-Raum hinein? Gemeinsames Asylsystem. Und was heißt das jetzt an den Binnengrenzen? Wenn die Polizei gerade einen Verdächtigen verfolgt, muss sie dann an der Grenze Halt machen? Oder kann sie dann in Gestalt einer Nacheile auch noch ins jeweils andere Land hinterher den Verdächtigen verfolgen? Die Verhandlungen darüber, über dieses Schengener Durchführungsübereinkommen, zogen sich dann doch einige Jahre hin. Im Jahr 1989 war man dann schon relativ weit, bis dann im Zuge des Mauerfalls man doch noch einmal darüber nachdenken musste, was heißt das jetzt auch für Schengen. Trotzdem hat man dann bereits im Jahr 1990 dieses Schengener Durchführungsübereinkommen, das SDÜ, unterzeichnet. Die Ratifikation in den Vertragsstaaten dauerte dann auch noch eine gewisse Zeit. Auch die Umsetzung dann dieser Vorgaben nahm einige Zeit in Anspruch. Aber 1995, vor 30 Jahren, war es dann soweit. Innerhalb des sogenannten Schengen-Raums nahmen die permanenten Grenzkontrollen ihr Ende.
Und so ist es in der Rückschau natürlich recht leicht, dass der aktuelle luxemburgische Innenminister Leon Glodon ein sehr positives, generelles Zwischenfazit ziehen kann. Wir haben ihn ja auch mit einem Grußwort in unserem Band dabei. Ich zitiere mal gerade: Am 14. Juni 1985 ahnte kaum jemand, dass ein kleiner Grenzort an der Luxemburger Mosel 40 Jahre später weltweit bekannt sein würde. An jenem Tag wurde an Bord des Passagiers
Passagierschiffs MS Princesse Marie Astrid am Anleger des Dorfs Schengen jenes Abkommen unterzeichnet, das fortan dessen Namen tragen sollte. In Schengen, das zusammen mit den Nachbarorten Perl und Appach, also Deutschland und Frankreich, das sogenannte Dreiländereck bildet, wurde 1985 Geschichte geschrieben. Europäische Geschichte. Mit ihrer Unterschrift, die die da jeweiligen Staatssekretäre aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden unter das Abkommen setzten, schufen sie das Fundament für die Verwirklichung der Vision eines Europas ohne Grenzen. Und diese Vision ist ja in der Zwischenzeit dann auch Wirklichkeit geworden. Dominik schon gesagt hat, seit 1995 haben wir im Endeffekt diesen Wegfall, der sich am Schengen-Raum beteiligten. Und das ist für mich dann auch total normal geworden. Ich bin in Merzig im Saarland groß geworden, am Wochenende durchaus mal nach Frankreich gefahren mit meinem Papa zum Baguette kaufen. Und wenn man jetzt sich heute anschaut, Merzig-Silvingen und Waldwies da oben, nur wenn man es weiß, sieht man eigentlich noch die alten Grenzposten. Die sind nicht verschwunden, aber die sind zu Wohnhäusern geworden. Man kann es an der Architektur durchaus erahnen. Aber es sind eigentlich eher so aus der zeitgefallene alte Erinnerungen, die noch da sind, aber eben auch nicht mehr viel mehr. Es ist gleichzeitig so, und da setzt dann so ein bisschen auch vielleicht die, das unterstreicht dann diese Kehrtwende, warum wir uns heute wieder Gedanken über neue Grenzen machen. Der erste Auslöser ist mit Sicherheit in der Rückschau die sogenannte Flüchtlingskrise Mitte der 2010er Jahre, wo nochmal verstärkte Grenzkontrollen worden sind. Aber das ja eher so punktuell, manche Länder mitunter befristet oder im Nachgang dann auch eher Kontrollen mit begrenztem Umfang. Und dann kommt das Jahr 2020 mit der Corona-Pandemie, wo dann nochmal Grenzen verbarrikadiert, verstärkt kontrolliert worden sind. In der Literatur wird ja gerne jetzt heutzutage auch von einem Covid-Fencing gesprochen. Und wenn man sich das dann nochmal so in der Rückschau vergegenwärtigt, ist eigentlich ein ganzer Flickenteppich entstanden, wer zu unterschiedlichen Zeiten wie kontrolliert hat, aus der anfänglichen Idee der Europäischen Kommission, sich gemeinschaftlich abzustimmen, ist dann doch plötzlich eine Vielzahl an Maßnahmen entstanden, wo auch Deutschland verschiedene Grenzübergangsposten kontrolliert hat, das eigentlich dann so diese Idee von offenen Grenzen unterhöhlt hat. Ich würde im Übrigen sagen, in der Rückschau, so wir als Grenzraumforscher haben ja damals eigentlich argumentiert, naja, die Covid-19-Pandemie hat ja eigentlich wie in einem Reallabor gezeigt, dass man Grenzen in Europa nicht mehr einfach so kontrollieren kann. 5 Jahre später kommt man eigentlich eher zu einem anderen Schluss. Für Politik hat es mitunter wie in Reallabor funktioniert, dass man das wohl doch tun kann und es irgendwie auch funktioniert. Die großen wirtschaftlichen Schäden, Einbußen oder die Problematiken für Grenzgänger, die sind da in der Zwischenzeit mitunter in den Hintergrund gerückt. Gleichzeitig finde ich es immer wieder aber nochmal wichtig, sich so zu vergegenwärtigen, damals in der Pandemie, die Kontrollen in der Grenzregion wie hier der Großregion, das war ein großer Einschnitt, das waren politische Spannungen, das waren Spannungen im Alltag. Und wer vielleicht noch ein bisschen die Bilder im Kopf hat, die jetzige Ministerpräsidentin Anke Rehlinger vom Saarland, damals stellvertretende Ministerpräsidentin, die hat zeitweise auch angegriffen, als die Verbarrikadierungen aus dem Straßenbau dann nochmal weggetragen wurden, die also angepackt hat und durchaus ja jetzt auch im Jahr 2025 nicht unbedingt müde wird, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es nicht ihre Vision von Europa ist, Grenzen zu kontrollieren. Gleichzeitig hatten wir genau das, und ich meine, Denise, du weißt mit am besten, das Pendeln von Saarbrücken nach Luxemburg zur Uni, die verstärkten Grenzkontrollen von deutscher Seite seit September 2024 sind ja, und das ist für mich so eine Ironie der Geschichte, wo kontrollieren wir wieder Grenzen? In Schengen. Gleichzeitig muss man dazu sagen, wo und wie wurde und wird eher kontrolliert, naja, auf dem Schengener Autobahnviadukt, aber nicht unbedingt auf der kleinen Schengener Brücke. Ich habe es auch erlebt, dass ich einmal mit dem Bus dann von Luxemburg dann halt von der Autobahn runter über die kleine Schengener Brücke und wieder hoch. Man wird irgendwann den Busfahrern gesagt haben, dass sie das doch bitte unterlassen sollen. Aber das ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen Ironie der Geschichte. Aber dieses Bild, dass wir zeitweise wirklich nochmal mit Einstreifen für Verkehrsführung auf der hinter der Schengener Brücke Kontrollen durchgeführt haben, das ist etwas, was dann auch wenig zu den Feierlichkeiten zu 40 Jahren Schengener Übereinkommen gepasst hat und für mich auch passt. Gleichzeitig Luxemburg wurde und wird natürlich nicht müde, den Wert von Schengen zu betonen. Die haben ja jetzt auch die Marie Astrid, die zwischenzeitlich auf verschiedenen Gewässern unterwegs war, zurückgekauft, instand gesetzt, wird jetzt Teil der Ausstellung geworden. Schengen-Museum Luxemburg ist sich der Bedeutung schon bewusst. Und klar, Schengen ist auch zu letztlich so einem Namen geworden. Witzigerweise wissen im Übrigen gar nicht unbedingt alle, die nicht aus der Großregion hier kommen, was Schengen eigentlich ist. Mhm. Ich habe mal einen Vortrag hier in Saarbrücken gehalten vor Jugendlichen. Da war es dann tatsächlich wie, Schengen ist ein Ort. Okay. Also insofern durchaus ganz spannend, dass Schengen für viele ganz normal geworden ist, man aber nicht mehr unbedingt genau weiß, was eigentlich Schengen genau bedeutet.
Wenn wir auf den runden Geburtstag nun blicken, in welchem Zustand befindet sich Schengen denn heute?
Ich würde sagen, dass wir das Schengener Übereinkommen auf jeden Fall feiern sollten, weil das liegt zwar vielleicht etwas verletzt in der Ecke, es ist aber nicht tot. Und da ist es eben ganz wichtig, genau diese Idee, die Schengen mit sich trägt, das ist vielleicht wirklich eher die europäische Idee, denn jetzt die Frage, ob jetzt an einzelnen Grenzübergängen stärker oder weniger stark kontrolliert wird, am Leben halten sollten. Und darauf schauen wir letztlich dann auch mit unserem Sammelband.
Und genau diese Idee aufgreifen, dass man den Patienten dann schon auch pflegen muss, tun wir das mit dem Band zu 40 Jahren Schengen, indem wir Kolleginnen und Kollegen im Endeffekt so ein bisschen quer durch Europa zusammengesammelt haben, von Luxemburg über Frankreich, Deutschland natürlich, Tschechien, Polen, bis hin zu Ungarn, um auf verschiedene Schwerpunkte zu schauen. Der erste Schwerpunkt im Band ist ja einer, der sich mit Grenzen im Schengen-Raum damals und heute beschäftigt. Also klar, wir müssen auch nochmal zurückschauen, weil einige der Entwicklungen hat man vielleicht auch gar nicht mehr so oder gar nicht auf dem Schirm. Das tun wir mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, die gerade auch so diese deutsch-französischen frühen Initiativen aufgreifen und die dann auch, gerade mit Elżbieta Opielowska, sehr schön nochmal so auf die weiteren Phasen schauen. Ne? Wenn wir eben gesagt haben, so am Anfang Unterzeichnung Schengener Übereinkommen gar nicht so sehr medial transportiert, gar noch nicht so der große Glaube Staatssekretäre. Das war dann 2007, als unter anderem Polen dann zum Schengen-Raum beigetreten ist, ganz anders. Da war dann damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem tschechischen Ministerpräsidenten unterwegs und dem polnischen Amtskollegen Donald Tusk an einem gemeinsamen Grenzübergang im sächsischen Zittau und haben dort gemeinsam gefeiert, dass diese Grenzen dort jetzt geöffnet werden. Das heißt, sehr medial im Fokus, sehr stark politisch auf der höchsten Ebene, weil es ja auch bedeutete, dass damit so endgültig dieser eiserne Vorhang, diese Trennung West-Ost überwunden wurde. Also sehr, sehr viel stärker und positiver damals gerahmt. So aus einer 2025er Perspektive gar nicht mehr so vielleicht vorstellbar derzeit. Was man aber bei aller aktuellen Kritik und aktuellen Diskussion nicht vergessen sollte, ist, dass ja sich zwischenzeitlich 29 Länder dem Schengen-Raum angeschlossen haben und das für 450 Millionen Menschen Normalität geworden ist, quer durch Europa. Das heißt also, das ist ja schon auch eine große Erfolgsgeschichte.
Ihr habt es also bereits angesprochen, dass das Europa der offenen Grenzen stark unter Druck steht. Welche Faktoren belasten Schengen aktuell denn am meisten?
Im Endeffekt ist es vielleicht so, dass es so äußere Faktoren sind wie Rechtspopulismus, Euroskeptizismus, nochmal so eine Renationalisierung, Politiken, die in verschiedenen Ländern in Europa unter Druck geraten sind. Und das verstärkt dann auch nochmal einen Druck auf Schengen. Christian Wille hat sehr schön aufbereitet im Band, welche Länder zu welchen Zeitpunkten auch nochmal temporäre Kontrollen an den EU-Binnengrenzen wieder eingeführt haben. Und erstmal, wenn wir es uns im Zeitverlauf anschauen, dann sehen wir da eben, dass das so 2015, 16 bis 19 in einem, eigentlich immer noch überschaubaren Maße der Fall war. Also es haben natürlich auch nicht alle damit auf die sogenannte Flüchtlingskrise reagiert. Und dann geht's natürlich hoch 2020, was wir eben schon gesagt haben, Covid-Fencing. Und das ist verrückterweise vielleicht eher sogar nochmal ein Impuls gewesen. Die Zahlen sind dann doch eigentlich für Kontrollen dem deutlich höher als zu der Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise. Und mit Stand Sommer 2025 kontrollierenden eben 12 von 29 Ländern im Schengen-Raum ihre Grenzen. Es ist aber damit immer noch weniger als die Hälfte. Also die Zahl ist schon hoch, aber zeigt natürlich auch, dass viele andere Länder nicht Grenzen kontrollieren.
Gleichzeitig muss man eben auch an dieser Stelle berücksichtigen, es sind keine Vollkontrollen an den Grenzen. Du hast vorhin auch schon das Beispiel gebracht. Man kennt die Schleichwege, man kennt die Umwege. Und selbst an den großen Grenzübergängen werden zumindest von Deutschland die Kontrollen auch nicht konsequent durchgeführt. Man könnte es vielleicht auch sagen, erratisch.
Das heißt, wenn wir uns die jüngsten Grenzkontrollen anschauen, was bedeutet das eigentlich aus rechtlicher Sicht?
Nun, die rechtliche Würdigung dieser Grenzkontrollen erfolgt nicht mehr nach dem Schengener Übereinkommen oder auch dem Schengener Durchführungsübereinkommen. Das Recht von Schengen hat sich in den letzten 40 Jahren fortentwickelt, hin zum sogenannten Schengener Grenzkodex, zuletzt reformiert im Jahr 2024, gerade auch mit der Zielsetzung, die Regelungen, wann, unter welchen Voraussetzungen und für wie lange Grenzkontrollen temporär wieder eingeführt werden können, zu präzisieren. Und seitdem ist es den Mitgliedstaaten nun unter eng formulierten Voraussetzungen möglich, von der Grundregel abzuweichen. Die Grundregel lautet, dass jedem das Überschreiten der Binnengrenzen unabhängig von der Staatsangehörigkeit übrigens erlaubt ist, und zwar an jeder Stelle ohne Personenkontrollen. Aber davon darf abgewichen werden unter engen Voraussetzungen, zum Beispiel jetzt bei einem großen politischen Ereignis, bei einem großen Sportereignis, bei auch Vorfällen des Terrorismus. Wenn man eben irgendwie einen Tatort abriegeln möchte, dann heißt das natürlich auch, dass man an den Grenzen eine solche Kontrolle vornehmen darf. Und auch bei plötzlichen starken Migrationsbewegungen, die gut vorbereitete Behörden in den Mitgliedstaaten jeweils überfordern. Auch das ist einer der wenigen Gründe, die der Schengener Grenzkodex nun vorsieht als Grundlage, um Grenzkontrollen temporär wieder einzuführen. Aber das sind Ausnahmen von der Grundregel, und Ausnahmen sind juristisch immer eng auszulegen, sowohl in inhaltlicher Sicht als auch in zeitlicher Hinsicht, sodass die ständig verlängerten Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze nun schon seit 10 Jahren vor dem Hintergrund einer maximal 3-jährigen Frist, und das ist wirklich die absolute Höchstgrenze, die jetzt der neue Schengener Grenzkodex vorsieht, sehr, sehr kritisch zu beurteilen sind. Daneben gibt es aber noch einige weitere spannende Rechtsfragen, die sich rund um Schengen stellen und die wir auch mit diesem Band adressieren wollten. So zum Beispiel die Frage, wie die Grenzregionen auch in rechtlicher Hinsicht besser zusammenwachsen können, was für Möglichkeiten es hier gibt, beispielsweise mit Experimentierklauseln, mit Sonderregelungen für Grenzregionen, so eine Art Übergangsregion zwischen zwei Rechtsordnungen zu schaffen. Oder auch, wie man bei neuen Gesetzen über einen Grenzraumcheck, der durch den Aachener Vertrag kürzlich vorgesehen wurde, wie man durch einen solchen Grenzraumcheck auch die unsichtbaren Schlagbäume, die man beim Überschreiten der Grenze vielleicht nur erahnen kann, wie man solche Barrieren zwischen den EU-Mitgliedstaaten weiter reduzieren kann. Aber auch die vorhin schon angedeuteten Fragen der polizeilichen Zusammenarbeit sind relevant. Hier wurde durch Schengen und die Weiterentwicklung des Schengen-Rechts auch das sogenannte Schengener Informationssystem, SIS, geschaffen. Ein Fahndungsinstrument, in dem alle Haftbefehle oder gestohlenen Kraftfahrzeuge gespeichert sind. Und Polizeibehörden aus ganz Europa können auf diese Datenbank zugreifen bei entsprechenden Personenkontrollen, auch an den Außengrenzen. Und das führt natürlich dazu, dass die Strafverfolgung, die Gefahrenabwehr in Europa viel besser funktioniert, weil eben hier Informationsbarrieren abgebaut wurden. Aber was dieses Schengener Informationssystem und seine Weiterentwicklung tatsächlich für die Transformation der polizeilichen Zusammenarbeit bedeutet, das hat Matthias Wörner in diesem Sammelband näher ausgeführt. Ja, und dann gibt's aber tatsächlich ganz wenige Bestimmungen, die jetzt nicht aus dem Schengener Übereinkommen, aber doch aus dem Schengener Durchführungsübereinkommen noch immer Rechtswirkungen entfalten. Und es kann sich eigentlich niemand so wirklich erklären, wie Artikel 54 StÜ damals erlassen wurde. Das ist nämlich eine Vorschrift, die ein neues Grundrecht letztlich geschaffen hat, dass man nämlich nicht in zwei Staaten des Schengen-Raums für dieselbe Tat verurteilt werden darf. Das sogenannte Nebis in Idem, man soll nur einmal sich einem Strafverfahren bis zu seinem rechtskräftigen Abschluss ausgesetzt werden dürfen und danach soll man entweder, weil man die Strafe abgesessen hat oder weil man freigesprochen worden ist, unbeschwert nicht nur innerhalb Deutschlands reisen können, sondern in ganz Europa. Und dass sich die damaligen Vertragsstaaten von Schengen darauf geeinigt haben, ist wirklich ein Meilenstein der Europäisierung des Strafrechts. Und diese Vorschrift des Artikel 54 StÜ und wie sie sich inzwischen auch so ein bisschen transformiert hat, weil jetzt haben wir eine ähnliche Vorschrift auch noch in der EU-Grundrechtecharta, aber das erst seit 2009 wirklich als primärrechtliche Bestimmung. Also wie sich das Ganze in den letzten 35 Jahren entwickelt hat, das zeichnet auch ein Beitrag in diesem Sammelband anschaulich nach.
Sehr spannend. Für das UniGR Center for Border Studies sind Grenzregionen besonders wichtig. Welche Bedeutung hat Schengen gerade für diese Region?
Darauf legen wir in unserem Band einen weiteren Schwerpunkt mit dem dritten Teil, der eben nach einer geschichtlichen Perspektive und einer juristischen Perspektive verstärkt auf grenzüberschreitende Kooperationen schaut und inwiefern diese von Schengen profitieren können. Und die Beiträge zeigen wirklich ein ganz breites Spektrum von Betrachtungen, die eher politisch-administrative Themen beinhalten, dann aber natürlich Fragen von Infrastruktur, von Rettungsdiensten beispielsweise, wie kann Kooperation funktionieren, Fragen von Bildung, von Ausbildung, aber auch zivilgesellschaftliche Möglichkeiten, die sich in Grenzregionen eben erst ergeben durch das Schengener Übereinkommen, weil ganz klar ist, Florian hatte eingangs schon gesprochen von dieser Idee, Europa greifbar zu machen. Und das ist was, was in Grenzregionen natürlich in ganz besonderem Maße passiert, wenn das Grenzüberschreitende sozusagen alltäglich wird, zur Normalität wird, dann kann Schengen und diese europäische Idee wirklich auch leben. Und es zeigt sich zunächst mal sehr schön, dass das natürlich auch kein Randphänomen ist, würde ich mal sagen. Grenzregionen machen rund 40% des EU-Territoriums aus und mehr als ein Drittel der EU-BürgerInnen lebt in Grenzregionen. Das heißt, wir sehen hier wirklich sehr schön, dass das wirklich viele Menschen betrifft bzw. betreffen kann. Und das ist natürlich ganz besonders der Fall in der hiesigen Großregion, die natürlich maßgeblich auch geprägt ist von grenzüberschreitenden Mobilitätsströmen. Wir haben hier den größten Arbeitsmarkt grenzüberschreitend der EU mit rund 275.000 GrenzgängerInnen, von denen übrigens auch 200.000 nach Luxemburg pendeln. Insofern, man sieht da schon auch so eine gewisse Magnetwirkung. Man sieht damit auch natürlich ein kleines bisschen, inwiefern aktuelle Kontrollen da natürlich zu gewissen Reibungen führen können. Da werde ich gleich auch noch mal etwas mehr zu sagen. Zunächst mal aber vielleicht zu dieser Idee,
Grenzüberschreitende Kooperation ist jetzt ja was, was in der deutsch-französisch-luxemburgischen Grenzregion wirklich schon lange wachsen konnte. Und ein Bürgermeister hatte mal gesprochen von so einer Politik der kleinen Schritte, mit der man dann eine Mauer baut, die letztlich von der Verflechtung und Beteiligung aller zeugt. Es ist aber damit wirklich so ein Schritt für Schritt Dinge aufbauen, ein Schritt für Schritt Standfestigkeit erzeugen. Diese Standfestigkeit ist aber gleichzeitig was, was immer auch umkämpft ist, was immer auch ins Wanken geraten kann. Das hat, wie wir schon gehört haben, die Covid-19-Pandemie demonstriert. Wir sehen das aber durchaus auch mit den aktuellen Kontrollen sehr schön. Dabei ist es so, dass, so zeigt der Saarland-Trend von 2025 vom SR durchgeführt, dass dieser Idee, Grenzkontrollen könnten beispielsweise eine geeignete Maßnahme sein, um illegale Zuwanderung zu begrenzen, 70% der Befragten eher zustimmen. Das heißt, wir sehen schon, dass diese Idee irgendwie erstmal einzuleuchten scheint, okay, das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, Grenzen in gewissem Maße zu kontrollieren. Einhergehend natürlich damit, dass viele Leute auch sagen, sie fühlen sich im Alltag jetzt nicht zu sehr davon eingeschränkt. Diese Ergebnisse beziehen sich natürlich auf das Gesamtpanel der Befragten und die sind weiter auszudifferenzieren. Je nach Alter, je nach Bildung, natürlich auch Parteizugehörigkeit, kann man sehr schön sehen, dass diese Antworten sehr stark variieren. Ich kann mich da vielleicht auch selbst als bestes Beispiel nehmen. Ich bin im März 95 geboren, in Klein-Plittersdorf aufgewachsen, insofern in direkter Grenznähe. Und als Kind des Schengen-Raums kannte ich es faktisch nicht, an der Grenze kontrolliert zu werden. Und so überrascht es beispielsweise weniger, dass diese Einschätzungen beispielsweise bei Jüngeren, die das einfach nicht gewohnt sind, die das nicht kennen, an Grenzen kontrolliert zu werden, ganz anders ausfallen. Darüber hinaus zeigen natürlich unsere Erkenntnisse auch, dass neben Alter, Bildung, Parteizugehörigkeit auch die räumliche Nähe zur Grenze eine ganz entscheidende Kategorie ist, wenn wir darüber sprechen, wie aktuelle Grenzkontrollen bewertet werden. Je näher ich an der Grenze bin, je mehr das meinen Alltag beeinflusst, desto stärker empfinde ich natürlich auch eine Kontrolle als Störung oder vielleicht auch nur die Idee, kontrolliert zu werden, als Störung. Damit zeigt sich, denke ich, sehr schön dieses doch sehr breite Bild zu den derzeitigen Kontrollen auch. Was man natürlich nicht außen vor lassen darf, ist, dass die Kontrollen natürlich gewisse Auswirkungen haben. Bei einer Umfrage der Deutsch-Luxemburgischen Wirtschaftsinitiative im Frühjahr 2025 wurden Unternehmern und Einzelpersonen befragt, von denen 77% regelmäßig die Grenze überschreiten. Und davon wiederum rund 80% erleben wiederkehrende Verzögerungen aufgrund der Grenzen, überlegen deshalb, Arbeitszeiten anzupassen, den Arbeitsplatz zu wechseln, verlieren aber auf jeden Fall Zeit. Und so überrascht es natürlich wenig, dass gerade von luxemburgischer Seite, aber natürlich auch von Seiten der saarländischen Ministerpräsidentin, das hatten wir eben ja schon gehört, die Kritik an den derzeitigen Kontrollen, wenngleich sie natürlich in gewissem Maße auch umgehbar sind, laut wird. Jetzt mit dem Ergebnis, dass man noch mal etwas stärker von bestimmten, vielleicht symbolträchtigen Orten abweicht, etwas stärker die Grenzen zurückverlagert, auch um zu starke Auswirkungen auf den Verkehr zu vermeiden. Gleichzeitig bleiben aber natürlich einige tatsächliche und vielleicht auch einige symbolische Auswirkungen bestehen, die in der Grenzregion eben diese verschiedenen Wahrnehmungen aufkeimen lassen. Und das kommt letztlich vielleicht auch nicht von ungefähr, wenn man sich weitergehend Ergebnisse aus einer Befragung anschaut, die Florian Weber und ich zusammen mit BürgermeisterInnen im Saarland, im Departement Moselle und in Luxemburg geführt haben, 2024. Da sieht man nämlich sehr schön, wir haben die BürgermeisterInnen gefragt, was assoziieren sie eigentlich mit Europa? Wir hatten noch gar nicht von Schengen gesprochen, auch noch gar nicht so sehr von der Grenzregion. Und hier zeigt sich aber sehr schön, dass neben der Währungsunion, neben so zentralen Werten wie Solidarität, Zusammenhalt, Frieden, Freiheit, ein ganz zentraler Punkt offene Grenzen waren und nicht Grenzen, sondern ganz dezidiert offene Grenzen. Und man sieht auch sehr schön, dass man damit so eine gewisse Hoffnung verknüpft, in Grenzregionen vielleicht auch etwas für Europa ermöglichen zu können. Diese Metapher schließt sich daran, denke ich, schön an. Die Europäische Kommission bemüht sie sehr gerne, Grenzregionen als Laboratorien der europäischen Integration, dass hier quasi diese europäische Idee gelebt, erprobt wird, dass vielleicht auch Lösungen für Probleme gefunden werden. Das ist ja genau das, womit man beispielsweise auch mit Grenzraumchecks oder Ähnlichem anknüpfen möchte. Und wir sehen hier sehr schön, dass Bürgermeister von dieser Idee wirklich viel halten, dieser Idee auch grundsätzlich zustimmen. Sie bleibt aber natürlich auf der Ebene einer Metapher. Insofern gibt es gewisse Spielräume, in denen die BürgermeisterInnen eben Möglichkeiten sehen, so ein Experimentierfeld für eine europäische Idee zu sein oder auch nicht. Was wir schlussendlich auch sehen, und hier schließt sich vielleicht nochmal ein Bogen zu den BürgerInnenbefragungen, zu den derzeitigen Grenzkontrollen. Wir haben die BürgermeisterInnen auch gefragt nach ihrer Verbundenheit mit Europa und mit der Grenzregion. Und hier zeigt sich sehr schön, rund 60 beziehungsweise rund 70% der BürgermeisterInnen von direkten Grenzgemeinden, die also wirklich eine Grenze mit einem der Nachbarländer teilen, stimmen dieser Aussage zu, fühlen sich sehr eng verbunden mit Europa, mit der Grenzregion. In Gemeinden, die keine direkte Grenzlage haben, ist die Einschätzung bei beiden Fragen mit rund 30% deutlich niedriger. Das heißt, wir sehen wirklich, die Nähe zur Grenze spielt eine ganz große Rolle, auch darin, wie man Europa, wie man die Grenzregion und damit auch, wie man Grenzen und Schengen bewertet.
Und wenn ihr jetzt zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft wagt, wohin steuert Schengen?
Ich glaube, wir haben mit unserem Buch sehr schön zeigen können, dass der Blick in die Vergangenheit, in die Zukunft, der Blick in verschiedene Bereiche, die Schengen beeinflusst, erstmal sehr hoffnungsvoll stimmen kann. Und ich denke, die Zukunft von Schengen und von der EU ist eine, die ein Stück weit ein Blick in eine Kristallkugel ist. Was man sagen kann, Europa wird weiter funktionieren, die EU wird weiter funktionieren, auch mit den derzeitigen Kontrollen. Aber mitunter steuern wir eben in eine andere Vorstellung, auf einer symbolischen Ebene ist die EU vielleicht eine andere mit diesen verstärkten Kontrollen. Es ist gleichzeitig aber so, dass die Hoffnung auf Schengen, die Hoffnung auf offene Grenzen eine ist, die weiterhin hochgehalten wird. Und es lässt sich besonders gut mit zwei Zitaten aus den Grußworten in unserem Sammelband tun. Und ich möchte zunächst Anke Rehlinger, die Ministerpräsidentin des Saarlandes, zitieren. Sie sagt: Seit seiner vollständigen Umsetzung vor 30 Jahren steht Schengen inzwischen wie kaum ein anderes Abkommen für die alltägliche Erfahrung eines grenzenlosen Europas. Für Bewegungsfreiheit, für Vertrauen, für das Versprechen, dass europäische Integration im Leben der Menschen ankommt. Für das Saarland, das tagtäglich als Grenzraum im besten Sinne funktioniert, sind das keine abstrakten Fragen. Wir erleben, wie sehr das Gelingen Europas auf regionaler Ebene mitgestaltet wird. Die seit 2024 durchgeführten Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen, aber auch deutlich weitergehende Forderungen im politischen Raum, sei es zur Bewältigung von Migrationsbewegungen oder zur Bekämpfung von Kriminalität, stellen die Frage nach der Zukunft dieser europäischen Grundidee sehr laut. Als Ministerpräsidentin eines Grenzlandes, das täglich von europäischer Offenheit lebt und dies nicht nur zum unmittelbaren Nachbarn, sondern zu politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Partnern im ganzen Schengen-Raum, halte ich solche Maßnahmen nicht für dauerhaft akzeptabel. Hier sehen wir also auch nochmal sehr schön diese Verflochtenheit, dieses Gelebte, dieses vielleicht auch Greifbare, was ganz stark in Grenzregionen mit dem Schengener Übereinkommen assoziiert wird. Und abschließend möchte ich noch Leon Gloden zitieren, den luxemburgischen Innenminister, der in seinem Grußwort, denke ich, sehr schön deutlich macht, wie sehr die europäische Idee letztlich auch Teil der Luxemburger DNA ist. Und er sagt, für die luxemburgische Regierung hat die Einhaltung des Schengen-Abkommens absolute Priorität. Luxemburg missbilligt die Kontrollen an den Binnengrenzen des Schengen-Raums und befürwortet stattdessen stärkere Kontrollen an den Außengrenzen. Dafür setze ich mich als Minister für innere Angelegenheiten bei den EU-Räten Justiz und Inneres seit der Ankündigung der ersten Grenzkontrollen konsequent ein. In Zeiten, in denen wieder verstärkt Grenzen hochgezogen werden, drängen sich viele Fragen auf. Allen voran jene nach der künftigen Entwicklung eines Europas ohne Grenzen, so wie wir es seit der Unterzeichnung des Schengen-Abkommens vor 40 Jahren kennen und schätzen gelernt haben. Diese Frage ist von zentraler Bedeutung für Schengen und damit für die Zukunft unseres Kontinents. Die Weichen für die Zukunft Europas müssen jetzt gestellt werden. Schengen must be alive.
Und wenn ich das vielleicht noch ein bisschen weiter zuspitzen darf, man sieht bei Schengen eindrücklich, dass wir die Errungenschaften von Europa, die Errungenschaften der europäischen Integration, letztlich auch die Errungenschaften einer Demokratie, eines Rechtsstaats und so weiter, nicht als Selbstverständlichkeit voraussetzen dürfen, sondern dass es wichtig ist, diese Dinge zu bewahren, sich für diese Errungenschaften einzusetzen, hier für das Schengener Übereinkommen. Und diese Erfolgsgeschichte eines Europas ohne Binnengrenzen sich einzusetzen.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ich danke euch für dieses Gespräch. Es war sehr interessant und ich freue mich auf weitere Gespräche mit euch. Vielen Dank und bis bald.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss. Danke.